Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute ist der letzte Sonntag im alten Jahr. Und wir schauen zurück auf wunderbare Festgottesdienste. Wir haben sie genossen, sind alle gesegnet worden. Ich habe so darüber nachgedacht, wenn wir haben hier ja nicht nur teilweise überfüllte Veranstaltungen gehabt beim Musical oder am Heiligabend, sondern dazu waren ja die vielen Menschen, die per Livestream auch teilgenommen haben an den Botschaften hier im Hause. Dann sind es Tausende von Menschen, denen wir das Wort vom Herrn sagen durften. Und was ist das für ein Vorrecht, ihr Lieben, dass Gott uns mit in einen solchen Dienst hineingestellt hat und wir wollen ihn auch weiter in Treue ausführen. Und trotzdem sagt uns die Bibel unter anderem, vergiss, was da hinten ist. Damit ist jetzt nicht allein das Jahr 2025 gemeint, sondern vieles, vieles andere, was unser Leben betrifft. Lasst uns miteinander aufstehen und Philipper 3, Vers 12 bis 14 lesen. Da schreibt unser Bruder Paulus, Philipper 3, Vers 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon erlangt habe, oder schon vollendet bin. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Nehmen wir gern Platz. Paulus schreibt, ich vergesse. Damit meint er nicht altersbedingt, dass er vergesslich sei oder werde, sondern er will bewusst vergessen. Und die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, dass wir vergessen sollen. Aber sie lehrt uns auch, an anderen Stellen, dass wir nicht vergessen sollen. Wir wollen uns darüber mal ein bisschen unterhalten. In diesem Abschnitt, den Paulus hier geschrieben hat, dem liegt ja ein Bild zugrunde. Jesus hat gerne in Gleichnissen gesprochen. Paulus liebt das auch. Er hat das Bild eines Läufers, eines Sprinters vor Augen. Wie läuft das ab bei der Olympiade? Dann gehen die Läufer an den Start. Oh, nee. Ich bin schon älter, nicht wahr? Und dann. Ihr könnt euch alle noch gut erinnern an die Sportfeste in der Schule und so weiter und so fort. Alles läuft darauf hinaus, man will den Start nicht verpassen. Nicht ein Bruchteil von Sekunde zu spät, um nicht irgendwie in den Nachteil zu geraten. Aber jetzt kommt etwas. Sobald der Läufer vom Start weggekommen ist, beschäftigt er sich noch mit dem Start? Jemand sagt Ziel. Sobald er losgekommen ist, vergisst er, auch wenn der Start schlecht war. Ach Mensch, wie der Apple. Wenn man so richtig charismatisch predigt, dann kommt immer Apple dazwischen. Könnt ihr mir die Uhr noch mal abnehmen? Das ist ja schrecklich. Habe ich auch, verzeiht mir, liebe Gemeinde, dass ich wieder hier so unaufmerksam bin. Sobald man der Läufer vom Start weggekommen ist, vergisst er den Start. Er überlegt nicht und sagt, oh, das hat nicht hingehauen, ich bin ja ziemlich spät. Das Beste ist, ich drehe noch mal um und fange noch mal an. Geht das? Das wäre fatal, noch mal umzukehren, noch mal zurückzugehen und sich zu erinnern, was schlecht gelaufen ist. Jetzt gilt nur noch das, was, so sagt Paulus es wörtlich, vor ihm liegt. Und das ist das Ziel. Und da steckt ja eine große Wahrheit drin. Paulus war ein Pharisäer, ein hochgebildeter Gesetzeslehrer. Und das alte Leben war davon erfüllt. Er lehnte Jesus ab, verfolgte die Christen. Aber dann begegnete ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus und er entdeckte die Herrlichkeit des Evangeliums, dass wir nicht durch formale Frömmigkeit, sondern nur aus Glauben und aus Gnade selig werden. Diese Wende in seinem Leben war so radikal, dass er schrieb den Korinthern, das Alte ist vergangen. Was hinter mir liegt, ist Geschichte. Neues ist geworden. Das Gesetzeswesen verwarf er für immer und hatte seitdem nur ein Ziel. Seitdem lief und lief. Er sagt, ich habe es nicht ergriffen. Wir haben darüber im Römerbrief gesprochen, über Römer 7 und Römer 8 und den damit verbundenen Kampf. Er sagt, ich habe es nicht ergriffen. Er zählte sich nicht zu den Vollkommenen. Aber er sagt, eines tue ich. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Dem, was vor mir liegt, nicht dem, was hinter mir liegt. Das Alte ist vorbei. Er schrieb sogar, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles überertreffenden Erkenntnis Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und dann folgt unser Wort. Eines aber tue ich. Ich hab's noch nicht ergriffen, aber eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Der Apostel sagt nicht, drei Dinge im Leben sind mir wichtig. Oder zwei. Nein, Paulus hatte nur noch ein Thema. Er war der Mann einer Sache, dem sich alles andere unterordnen musste. Christus war sein Leben. um bei ihm zu sein. Im Tode war sein Ziel. Jesus war sein Ein und Alles, sein Höchstes und sein Wertvollstes und sein Heiligstes. Liebe Gemeinde, wir befinden uns im Jahreswechsel. Und da ist es gut, darüber nachzudenken, wer oder was soll in deinem Leben das Höchste sein? Welchem Ziel jagst du nach? Es gibt viele Christen, die nur nebenbei unter anderem auch Jesus folgen. Ihr Leben und ihre Zeit ist erfüllt mit vielen Zerstreuungen. Sie jagen gleich 10 Füchse auf einmal und fangen am Ende keinen. Und irgendwo dazwischen sind sie auch noch Christ. Sie schauen ständig zurück und können nicht loslassen. Wie zum Beispiel der Mann, der Jesus folgen wollte und noch hinzufügte: Ich will dir nachfolgen, Meister, wohin du auch gehst. Oh, diese frommen Sprüche. Das klingt ja gut, das haben schon viele sehr schnell gesagt. Und deshalb antwortet der Herr: Die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Gilt dein Satz immer noch: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, auch wenn du dabei dein Zuhause verlierst, deine Heimat? Daraufhin rief Jesus einen anderen und sprach: Folge mir nach. Der war auch bereit, aber er sagte: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesu Antwort war radikal, fast erschütternd. Er sagt zu diesem: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und dann kam noch ein Dritter, der rief: Herr, ich will dir auch nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, von denen Abschied zu nehmen, die in meinem Hause sind. Und Jesus antwortet jetzt auf diese 3 Fälle zusammenfassend: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das gilt auch für uns, liebe Freunde. Wir alle wollen Jesus nachfolgen, aber wir haben noch viele andere Sachen, die wir zuerst erledigen wollen. Wir können nicht alles stehen und liegen lassen, sondern andere Dinge haben noch Vorrang. Ja, wir wollen Jesus folgen, aber erst anschließend. Jesu Ruf ist aber kompromisslos. Er sagt: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das heißt nicht, dass wir unsere Frau, unserem Vater, Mutter, Kinder, Brüder, Schwestern hassen sollen, sondern damit will Jesus sagen, unsere Liebe zu ihm soll so viele Welten höher sein als die Liebe zu unseren Angehörigen. Dazu erblasst sie, dass sie sich wie Hass anfühlt. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, bedeutet das die Bereitschaft, alles andere zu verlieren. Es bedeutet nicht, die Hand an den Pflug legen und zurückzuschauen. Es bedeutet vergessen, was da hinten ist. Es bedeutet Bruch. Darum sagt Jesus: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich kann dieses Zitat von Jim Elliot nie vergessen, Und ich liebe es, es zieht sich auch durch mein Leben wie ein roter Faden immer wieder. Der ist kein Tor, der verliert, was er nicht behalten kann, aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, der verliert, was er nicht behalten kann, aber gewinnt, was er nicht verlieren kann. Du gewinnst das ewige Leben, den Kampfpreis, Christus, wahres Leben, Leben im Überfluss. Du gewinnst Erlösung und Heil und tiefste Erfüllung, wenn du vergisst, was da hinten ist und dich zu dem ausstreckst, das vor dir liegt. In diesem Zusammenhang, Lukas 14, Lukas 9, Matthäus 16, sagt Jesus, gedenkt an Lots Frau. Es war morgen in der schönen Stadt Sodom und Lots Frau befand sich mit ihrer Familie aus dem Weg raus aus der Stadt, weil die zwei Engel es gesagt hatten, Sodom und Gomorra sollte untergehen. Aber danach sah es ja überhaupt gar nicht aus, denn die Morgensonne tauchte die lebensfrohe Stadt noch in einen wundervollen Glanz. Und Lots Frau dachte, was mache ich hier eigentlich? Die beiden Engel hatten zwar gesagt, dass sie eilends fliehen sollten, aber sie wurde immer langsamer. Lot musste sie hinter sich herziehen. Sie musste gedrängt werden, doch schneller zu gehen. Sie sprintete nicht. Sie hing fest in früheren Tagen. Sie lahmte und war träge. Auch heute gibt es Christen, Namenchristen, die immer langsamer werden, immer seltener ihre Bibel lesen, und immer seltener die Gottesdienste besuchen und die Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Füße von Lots Frau waren in Richtung Rettung mit rausgegangen, aber ihr Herz war in Sodom geblieben. Sie hing noch an den Freuden dieser Stadt, sie konnte nicht loslassen. Sie konnte nicht vergessen, was da hinten war, wie Paulus uns lehrt. Es ist tragisch, sie war schon beinahe nach Zoar, der Stadt der Rettung, angekommen. Übertragen heißt das nur wenige Schritte bis an die Tür des Himmels. Und dann doch nicht. Der sehnsuchtsvolle Blick zurück in das alte Leben. Sie war mit ihrem frommen Mann mitgegangen. Aber sie trauerte um die schöne Zeit in der Welt. Gibt es solche Menschen auch hier heute Morgen oder irgendwo, die diese Predigt mithören? Du bist hier im Gottesdienst. Du ehrst Jesus mit deinen Lippen. Du singst die Lieder der Frommen und sprichst ihre Gebete. Aber dein Herz ist ferne von Gott. Du hast dich irgendwie aufgemacht, ein Christ zu sein, und irgendwie versuchst du Nachfolge. Aber dein Herz hängt fest in deinen früheren Sünden. Lots Frau, ihre Sehnsucht ging nach Sodom und sie erstarrte zur Salzsäule. Das sind Menschen, die laufen, aber sie sprinten nicht. Sie sind nicht motiviert. Sie schauen nicht wirklich auf das Ziel, sondern sie blicken immer zurück. bist du mit den Gläubigen auch nur äußerlich mitgegangen. Dein Herz, wo ist dein Herz? Lots Frau drehte sich um. Bei Paulus war das anders, als ihm der Herr begegnete. Durch die Gnade Gottes. Er sagt ja in dem Text, nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich bin von Gott ergriffen. Entschied er sich ein für allemal. Für mich ist das Alte dahin. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, das vorne ist. Nach Jesus und dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Und deshalb die Frage an dich. Willst du dich nicht heute endgültig von deinem alten Leben verabschieden? Willst du dich nicht endgültig von ihm trennen und mit voller Entschiedenheit in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus nachfolgen? Das ist die Herausforderung an diesem Sonntagmorgen, dem letzten Sonntag im alten Jahr. Das neue Jahr bietet dir eine gute Gelegenheit, die alte Sünde in den Müll zu werfen und wahrhaft und aufrichtig in einem heiligen Leben zu wandeln. Manche Christen leben schon in diesem neuen Leben. Jetzt eben habe ich so mehr oder weniger von dem Namen Christentum gesprochen, von diesen Formen Christentum. Jetzt spreche ich von Menschen, die wiedergeboren sind. Sie folgen dem Heiland schon viele Jahre nach und glauben an das Evangelium. Und doch erleben wir, wie auch sie immer noch an Vergangenem festhalten. Sie glauben nicht wirklich an die Vorsehung Gottes in ihrem Leben und machen sich ständig Vorwürfe, vor Jahren etwas falsch gemacht zu haben. Sie verinnerlichen das Evangelium nicht wirklich. Es entfaltet keine Kraft in ihrem Herzen für die Zukunft, weil sie immer noch glauben, das Alte, die alte Schuld hält sie fest. In meinem Buch Das Evangelium kennen und genießen, vielleicht habt ihr es gelesen, wenn nicht, empfehle ich es euch mal, berichte ich von einer Christin, die die Bitte eines gläubigen jungen Mannes, ihn zu heiraten, barsch abgewiesen hatte. Sie war mit diesem jungen Mann nicht zufrieden. Sie wartete noch auf eine bessere Partie. Und nach mehreren Ablehnungen war es denn dem jungen Mann auch zu viel und er suchte sich ein anderes Mädchen, heiratete und gründete mit der anderen eine Familie und führte ein glückliches Ehe- und Familienleben. Bei der anderen Frau sollte sich der Wunsch nach einem besseren Ehepartner aber nicht erfüllen. Stattdessen blieb sie allein. Und Jahr für Jahr musste sie das Glück des Mannes beobachten, den sie selbst hätte heiraten können. Und je älter sie wurde, desto mehr kämpfte sie mit ihrer falschen Entscheidung, falschen in Anführungsstrichen, die nicht mehr rückgängig zu machen war. Stellt euch vor, in Gedanken wünschte sie sogar den Tod der anderen Frau herbei, um den Mann vielleicht doch noch zu bekommen. So weit geht dann die Sünde in unseren Gedanken. Sie erkannte ihren damaligen Stolz zwar als eine große Sünde und sie glaubte auch an die Vergebung, aber sie kam trotzdem nicht zur Ruhe. Denn ein beständiges hätte ich doch nicht, bohrte sich immer tiefer in ihren Kopf. Sie litt schließlich unter Depressionen und befürchtete schon, durchzudrehen. Worin lag das Problem dieser Frau? Sie war eine Christin. Sie konnte einmal der Vorsehung Gottes in ihrem Leben nicht vertrauen und auch nicht, dass Gott wirklich Sünden vergibt. Sie hatte nicht begriffen, dass Gott ihre damalige Arroganz und die daraus resultierende falsche Entscheidung, wie sie meinte, dass Gott das alles mit in den Teppich ihres Lebens eingewoben hatte. Sie hatte nicht verstanden, dass auch ihre Fehler und ihr Versagen auch mit in den Ratschluss Gottes für ihr Leben hineingehörte. Und dass sie als Kind Gottes letzten Endes alles zum Besten dienen sollte, das hatte sie nicht verstanden. Stattdessen blockierte sie sich selbst, indem sie nur noch in der Vergangenheit lebte, in Selbstvorwürfen versank und mit ihren unerfüllten Wünschen kämpfte. Mit unerfüllten Wünschen kämpfte. Sie konnte nicht vergessen, was da hinten ist. Solche Christen sind stets unzufrieden und hadern mit Gott und allen Menschen. Sie können das Alte nicht loslassen. Sie können sich nicht ausstrecken nach dem Herrlichen, das da vorne ist, wenn sie doch das Geheimnis der hundertprozentigen Vergebung verstehen könnten, das Geheimnis der Vorsehung Gottes sehen könnten, dann würden sie den Plan, den Gott von A bis Z mit ihrem Leben hat, vertrauen und wüssten, wovon der Apostel spricht, wenn er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Sie konnte sich nicht freuen. Und du kannst dich auch nicht freuen, weil du im Alten, in deiner Vergangenheit verhaftet bist. Paulus sagt, und abermals freut euch. Kürzlich hörte ich, wie eine christliche Ehefrau ausrief. Wir hatten ein Gespräch mit ihr wegen ihrer zerrütteten Ehe. Dann rief sie voller Spannung, voller innerer Glut. Ich werde um meinen Mann kämpfen, rief sie mir entgegen. Er war von ihr gegangen, nachdem er sich mit einer anderen Frau befreundet hatte. Natürlich wollte sie ihre Ehe retten. Und das ist auch gut so, wenn du das willst. Du darfst auch beten. Aber ging es ihr nur um das Wohl ihrer Familie oder waren auch verletzter Stolz und gekränkte Ehre dabei? Warum fragte sie nicht einmal danach, ob nicht Gott dahinter steckte, der vielleicht dabei war, etwas Gutes vorzubereiten, das noch gar nicht offenbar war für sie. Statt Gott zu vertrauen, wollte sie wie ein Stier um ihren Mann kämpfen. Mein Rat an solche verletzten Gotteskinder: Kämpft nicht, sondern übergebt euren Ehepartner, eure Kinder, wen auch immer, in Gottes Hände. Vergiss, was da hinten ist. Wenn du kämpfst, wirst du ihn vielleicht verlieren und neben dem Ehepartner auch noch deine Nerven. Aber wenn du loslässt und mit Hiob sagst, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, dann wirst du ihn möglicherweise gewinnen. Und wenn nicht ihn, dann auf jeden Fall etwas Besseres, von dem du heute nicht weißt. Bete gern um alles, aber kämpfe und ringe nicht in deinem Fleisch. Denn du weißt nicht, was Gott vorhat. Das erinnert mich an Abraham, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Er war der von Gott verheißene Sohn Abrahams. Viele Jahre hatte der Erzvater darauf gewartet. dass dieses verheißene Kind endlich geboren würde. Nun war der geliebte Sohn da und schon ein Teenager. Da sollte er ihn auch schon wieder verlieren. Und jetzt hör mal, wir lesen nicht, dass Abraham um seinen Sohn kämpfte. Er haderte nicht mit Gott, dass er ihm doch dieses Kind versprochen habe. Eine Frau kam mal vor Jahren zu mir und sagte, Pastor, Gott hat mir mein Kind genommen. Ich kann nicht mehr an ihn glauben. Oh, lernen wir von Abraham. Er haderte nicht mit Gott, dass er ihm dieses Kind doch versprochen habe. Er diskutierte nicht mit dem Herrn, dass er ihn nicht verstehen konnte. Abraham ließ sein Kind einfach los. Auch wenn er nichts verstand, vertraute er seinem Gott, dass er alles richtig macht. So klammerte sich Abraham nicht an seinen Sohn, sondern übergab ihm dem Herrn in der stillen Hoffnung, dass Gott auch von den Toten auferwecken kann. Aber das wollte Abraham nicht erzwingen, sondern er überließ es dem Herrn. Das ist eine Botschaft für dich, auch für mich. Und wenn du in deinen Lebensbrüchen gesündigt hast, darfst du nicht nur an Gottes weise Vorsehung glauben, sondern wie gesagt auch an das Evangelium. Ich kenne eine Reihe von Christen, die können, wie sie sagen, sich nicht selbst vergeben. Das habe ich verschiedentlich gehört. Ich kann mir nicht vergeben. Hör mal, das ist auch völlig überflüssig. Von Selbstvergebung steht kein einziges Wort in der Bibel. Sie spricht davon, dass wir unsere Sünde bekennen sollen und dass Gott uns um Christi willen für immer vergibt. Jesaja sagt, oder Gott sagt durch den Mund Jesajas, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Der Hebräerbrief zitiert dieses Wort und es ist dort lebendig. Wenn Gott nicht mehr an deine Sünden gedenkt, warum willst du ihrer noch gedenken? Und dich mit ständigen Schuldgefühlen quälen. Wenn Gott sich nicht mehr erinnern will, warum willst du ständig noch von ihnen reden? Vergiss, was da hinten ist. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Ich bin frei, ich bin frei. Vergiss, was da hinten ist und strecke dich aus zu dem, das da vorne ist. Jage dem neuen Leben in Christus nach. Manchmal sind liebe Christenmenschen gekommen, mit denen ich früher Auseinandersetzungen hatte. Ja, das hat es gegeben. Ich habe viele Sünden in meinem Leben. Sie baten mich, unsere früheren Konflikte aufzuarbeiten, weil sie sonst nicht wirklich beseitigt werden könnten. Uns erzählten sie im Detail von den früheren Vorkommnissen, an die ich mich im Einzelnen gar nicht mehr erinnern konnte. Es war in meinem Leben inzwischen schon so viel anderes geschehen. Gott ist mit uns allen weitergegangen, dass ich vergessen hatte und auch vergessen wollte. Nicht selten gab in solchen sogenannten Aufarbeitungsgesprächen ein Wort das andere. Und statt Klarheit entstand noch mehr Sünde. Immer und immer wieder über vergangene Sünden reden hat meines Erachtens niemand geholfen. Aber der Glaube, durch das Blut Jesu alle meine, dass durch das Blut Jesu alle meine Sünden vergeben sind und Gott sie versenkt hat in das Meer, wo es am tiefsten ist, dieser Glaube, der hat mich frei gemacht und mich für immer von meinen alten Schuldgefühlen erlöst. Wörtlich heißt es bei Micha: Gott wird sich wieder uns über erbarmen, unsere Missetat bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Da, wo es am tiefsten ist. Jemand hat humorvoll dazu geschrieben: Angeln verboten. Meine Sünden sind versunken und niemand soll sich unterstehen, sie wieder fischen zu wollen. Golgatha ist einerseits der bedeutendste Erinnerungsort an die Vergebung unserer Missetaten. Deshalb feiern wir Abendmahl und erinnern uns an unsere Sünden, aber nicht in dem Sinne, dass wir in ihnen hängen, sondern wir erinnern uns, dass Jesus sie am Kreuz von Golgatha hinweggetan hat. Halleluja. Golgatha ist der bedeutendste Erinnerungsort auf dieser Erde. Golgatha ist andererseits aber auch der wichtigste Ort des Vergessens. Dort versenkte der Herr unsere Schuld für immer. Und niemand kann sie mehr finden. Halleluja. Freu dich doch mal. Freu dich in Jesus Christus. Ja, und deswegen, für mich hat das die Konsequenz, darum möchte ich in niemand andere Sünden herumschnüffeln. Sage dem Herrn auf der Grundlage von Golgatha, dass du alles vergisst, was andere dir getan haben. Und ich darf hier freimütig stehen und bekennen: Ich kenne niemanden, der mir noch irgendetwas schuldig ist. Sage zu deinem eigenen Herzen: Da ist niemand, der mir noch etwas schuldig ist. Trage niemandem etwas nach. Stattdessen liebe deine Feinde, sagt Jesus. Liebe deine Feinde. Tue wohl denen, die dich hassen. Und bete für die, die dich verfolgen. Welch ein Ziel! Das Alte liegt hinter uns. Die Welt liegt hinter uns. Das Kreuz liegt vor uns. Ich, eines aber will ich, habe es nicht ergriffen, eines aber will ich, und das tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und da kommt zum Schluss, nur ganz, ganz kurz noch, was wir niemals vergessen sollen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wollen wir es mal zusammen sagen? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der, und jetzt weiter, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine damit verbundenen Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich kann Paulus verstehen. Gott helfe uns, liebe Gemeinde, liebe Freunde, dass wir niemals unseres Gottes vergessen, dass wir niemals seines Bundes vergessen, der uns Gutes getan hat unser Leben lang, dass wir laufen in seiner Kraft und Barmherzigkeit bis an unser seliges Ende. Denkt noch eingangs an den Läufer. Er vergisst alles, was gut oder schlecht war, sondern er läuft, er läuft, er läuft. So schnell er kann und lässt sich von nichts aufhalten. Er hat nur eins im Auge, das Ziel. Ein Läufer zeigt uns beides, Start und Ziel. Und welches ist das Ziel? Die Krone des ewigen Lebens. Gott hat uns auf die Laufbahn des Glaubens gestellt und unser Leben vom Verderben erlöst und krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Unser Lauf ist Gnade und Barmherzigkeit und zugleich Verantwortung. Das lernen wir hier auch. Unsere Heiligung ist Gnade und Barmherzigkeit und zugleich sollen wir ihr nachjagen. Also, liebe Geschwister, vergesst, was hinter euch ist. Aber vergesst nie, was vor euch ist. Alte Leute leben gern im Gestern. Und sie erzählen am liebsten von früheren Tagen der Vergangenheit. Jüngere Leute kann das nerven. Wenn ich denn auch meine alten Geschichten erzähle, dann kratzen sich einige von den Jungen hier am Ohr. Und dann weiß ich schon, Wolfgang, hör auf, das wollen Sie nicht mehr hören. Ich kann das verstehen. Ihr Lieben, warum müssen wir Alten immer im Gestern leben? Unsere Geschichten von damals. Ja, wenn sie Geschichten sind, um Gottes Güte zu loben und zu preisen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn wir gefangen sind in dem allen, in all diesem Tüdelkram von früher, lass los, vergiss, was da hinten ist. Vor dir liegt deine Hoffnung. Und selbst wenn du 100 Jahre bist, kommt das Schönste doch erst recht. Stimmt das? Das ewige Leben, die Herrlichkeit bei Gott. Paulus war schon ein älterer Mann und trotzdem war er erfüllt von dem, was vor ihm liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und jetzt sagt er zu dem Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Liebe Geschwister, liebe Freunde, in 2026 lebt für das Ziel eures Lebens. Werdet nicht lau und werdet nicht müde, sondern jagt auf das eine Ziel zu. Eurer himmlischen Berufung. In Jesu Namen. Amen.